Wer?
Wie?
Was?
Warum?
Weshalb?
Wieso?
Einfach fragen.
Ich darf Sie auch heute wieder recht herzlich zu unserer Sendung Einfach fragen willkommen heißen. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute um mich herum eine sehr interessante und fundierte Gesprächsrunde versammeln darf. Zuallererst vielleicht die Dame vorstellen. Frau Koch, herzlich willkommen. Wenn Sie
herzlich
vielleicht ein paar Worte zu sich sagen.
Ich bin 40 Jahre alt, bin Mutter von zwei Söhnen, habe sehr lange in der Telekommunikationsbranche gearbeitet und bin jetzt auf dem Weg, Pädagogin zu werden.
Herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind.
Danke.
Herr Dokolik, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, auch von meiner Seite. Mein Name ist Leonhard Dokolik, ich bin 27 Jahre alt und genauso wie Frau Koch angehender Pädagoge.
Dankeschön. Und Herr Habuster, auch Sie, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernhard Habuster, ich bin 21 Jahre alt, studiere Volksschullehramt im vierten Semester, habe vorher ein Semester Politikwissenschaft ausprobiert, wenn man es so nennen möchte, und bin in ein Gymnasium mit musikalischem Schwerpunkt gegangen.
Danke für die Vorstellrunde. Und durch die Sendung führt Sie, wie gewohnt, Marie Eisenbock. Wir wollen uns heute mit dem höchst interessanten wie auch wichtigen Thema Medienpädagogik beschäftigen. Und hier insbesondere haben wir uns den Bereich Medienbiografie herausgegriffen. Dies wollen wir in den Kontext setzen, die Mediennutzung in der Kindheit und das eben ja, mit den Gruppenmitgliedern besprechen. Da würde ich jetzt auch gerne gleich zu meiner ersten Frage kommen. Welche Medien gab es denn in Ihrer Kinder- und Jugendzeit und was verbinden Sie da noch mit der Vergangenheit? Vielleicht auch gleich Sie, Frau Koch.
Also bei mir in meiner Kindheit kann ich mich sehr gut erinnern. Es gab ein Telefon mit einer Wählscheibe. Dann gab es Schwarz-Weiß-Fernsehen, aber das auch nur auf sehr kleinen Bildschirmen. Und dann halt Bücher, aber die wurden auch nicht regelmäßig gekauft, sondern man wurde halt angewiesen, die Bücher mehrmals zu lesen. Es war halt alles sehr kostspielig zur damaligen Zeit. Wir mussten auch jedes Mal fragen, ob wir telefonieren dürfen. Es war damals der bekannte Viertelanschluss noch gang und gäbe, wo man sich den Anschluss teilt in der Nachbarschaft. Beim Fernsehen war es so, dass das Fernsehprogramm für Kinder ja grundsätzlich nur von 16:30 bis 19:00 gab. Das heißt, das Fernsehangebot war sehr eingeschränkt.
Ja, ja, kann ich mich auch noch gut erinnern. Vielleicht da im Vergleich dazu, Herr Habuster, können Sie da noch irgendwas davon auch aufgreifen? War da was ähnlich oder eben ist das eigentlich alles ganz anders schon gewesen bei Ihnen in der Jugend?
Bei mir war das Ganze schon etwas anders. Ich bin in den 90ern aufgewachsen. Wir hatten einen Fernseher schon mit Farbe im Vergleich zu Frau Koch, aber wir hatten nur österreichische Sender, beziehungsweise anfangs auch nur den ORF, bis dann die privaten Sender dazukamen. Deutsche Sender und eben eine Satellitenschüssel waren auch erst später der Fall. Ansonsten erinnere ich mich an diverse Zeitschriften wie Mickey Mouse Heft und Bussi Bär Heft, die ich gerne konsumierte. Und ansonsten auch Bücher, die ich las. Ja, und normales Festnetz hatten wir später dann auch die ersten Mobiltelefone.
Herr Dokolik, bei Ihnen auch vielleicht da bekannte Sendungen jetzt gerade dabei gewesen oder Erinnerungen, die Sie ganz besonders geprägt haben?
Es ist bei mir tatsächlich so ein bisschen in der Mitte, denn wir hatten auch nur einen kleinen Fernseher, er hatte allerdings schon Farbe. Woran ich mich hier aber besonders erinnere, war die Tatsache, dass der noch über Funkwellen sozusagen den Fernsehempfang bekommen hat. Das bedeutet, es war jeden Abend beim Fernsehen immer wieder ein Kampf mit der Antenne, dass die eben auszurichten war, damit man das Bild bekommt. Allerdings, Telefonanschluss hatten wir einen ganz vollen, allerdings auch mit Wählscheibe. Und es sind dann auch in dieser Zeit schon erste elektronische Spiele quasi aufgetreten. Mhm. Also ich erinnere mich, glaube ich, ich muss so 5 Jahre alt gewesen sein, hatte ich zum ersten Mal einen Gameboy in der Hand. Allerdings damals noch sehr teuer und kaum erschwinglich quasi für uns zumindest. Ansonsten, das Fernsehprogramm ging schon durch, allerdings hatten wir auch nur ORF 1 und ORF 2. Ich glaube, es war Ende der 90er Jahre, als wir dann auch eine Satellitenschüssel bekamen und dann auch die deutschen Privatsender empfangen konnten.
Ja, und wenn ich jetzt bei Ihnen dreien eigentlich so gehört habe, also die Nutzung war doch noch eingeschränkt, kann man jetzt eigentlich sagen, bei Ihnen allen. Also es gab schon Zeiten, wo der Fernseher an sein durfte, aber auch eigentlich ein striktes Reglement von diesen Zeiten. Oder sehen Sie da, wie ist da auch jetzt eigentlich die Veränderung zu heute und vielleicht zu den eigenen Kindern, Frau Koch? Erkennen Sie da vieles dann doch wieder zu Ihrer eigenen Jugend? Haben Sie da was mitgenommen und gesagt, eigentlich fand ich das so, wie es bei mir war, ganz gut? Oder ist das so ein Mittelweg?
Also ich glaube, man kann es nicht so eins zu eins vergleichen, weil es gab das Angebot eigentlich nicht. Es gab das Angebot von 16:30 wie bis 19 Uhr, so wie vorher schon erwähnt. Und dann war Testbild oder es war einfach keine Kinderserie vorhanden oder es gab Russisch für Anfänger, was aber ein Kind nicht so interessiert. Heutzutage ist es so, dass die Kinder aufstehen und von 6 Uhr in der Früh bis 21 Uhr durchgehend berieselt werden, wenn sie das gerne möchten. Aber natürlich muss man als Elternteil dann einfach Grenzen setzen beziehungsweise die Programme gezielter auswählen.
Ja, ja. Und jetzt vielleicht gar nicht aufs Kind bezogen, Herr Buster, jetzt Sie als Erwachsener, ist die Nutzung, haben Sie das von Ihrer Kindheit weg eigentlich sehr stark vermehrt oder sind Sie da eigentlich weggegangen von dem Medium? Welches Medium ist eigentlich dieses, das Sie am häufigsten nutzen? Ist das überhaupt der Fernseher noch oder hat sich das auch sehr gewandelt?
Mittlerweile würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Internet am meisten genutzt wird von mir. In meiner Kindheit sah ich schon gerne fern, aber auch nicht allzu viel. Meine Eltern haben eigentlich viel mit mir unternommen und sind rausgegangen. Deswegen hat der Fernseher jetzt nicht so eine extrem große Rolle gespielt. In der Jugendzeit, in der Schulzeit habe ich schon viel ferngesehen und in letzter Zeit, seit dem Studium eigentlich, immer mehr davon entfernt. Also ich schaue vielleicht abends noch ab und zu fern, sonst ist eben das Internet eigentlich im Vordergrund.
Und das Internet hier auch hat auch den Fernseher ersetzt in dem Sinn, dass es auch zum Fernsehen genutzt wird, zum Streamen oder Downloaden oder eigentlich das jetzt nicht, sondern die anderen Möglichkeiten, die man eben durchs Internet hat.
Durchaus das Streamen auch.
Ja. Das auch, ja. Ja. Da wären wir jetzt eh gleich bei dem nächsten interessanten Thema, nämlich Internet. Haben Sie da auch noch Eindrücke, wie das war, wie das Internet, eben die Anfänge des Internets, wie das aufkam? Vielleicht Sie, Herr Dockerlik, wie war das? Haben Sie da Erinnerungen und auch wie ist der Wandel gewesen eigentlich? Wie wichtig ist es Ihnen jetzt? Wie wichtig war es damals, wie es neu gekommen ist?
Ich erinnere mich, als das Internet ein massentaugliches Medium geworden ist, ich muss so 10, 11 Jahre alt gewesen sein, es war Ende der 90er Jahre, dass alle davon sprachen, ich mir aber persönlich jetzt nichts darunter vorstellen konnte. Und ein konkretes Erlebnis ist mir da eigentlich in Erinnerung geblieben, dass ich dann an einem letzten Schultag beschlossen habe, bei der Bankfiliale in Berchtoldsdorf vorbeizuschauen, weil die eben gratis Internet angeboten haben. Und ich wusste dann aber auch gar nichts, was jetzt damit anzufangen war. Ich kannte nur einen Begriff chatten und dachte, ich möchte chatten. Allerdings wusste ich dann aber auch gar nicht, wie ich damit umgehen sollte und bin dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Heute ist es tatsächlich so, dass ja ohne dem Internet überhaupt nichts mehr geht. Ja. Wenn man aber, also sowohl in der Freizeit, man verwendet es, um zu streamen, man verwendet, um die neuesten Serien aus den USA sich gleich am nächsten Tag anzuschauen. Man braucht jetzt nicht mehr ein halbes Jahr zu warten oder ein Jahr, bis es im ORF auftaucht, sondern man kann ja sofort über alle Informationen verfügen. Das ist ja auch das Coole an der ganzen Sache. Mir ist aber auch zum Beispiel aufgefallen, ich habe ein Praktikum gemacht bei der Firma MAM im Online-Marketing und da ist dann einmal das Internet ausgefallen wegen eines Serverfehlers und wir waren praktisch arbeitslos. Also es ist tatsächlich auch heutzutage so, dass sehr viele Jobs auf dem Internet beruhen und wenn es dann weg ist, dann ist dann die große Frage, was tun wir jetzt? Also man kann wirklich sagen, in den letzten 20 Jahren hat es eine totale Abhängigkeit, ist da entstanden, sowohl im privaten als auch im beruflichen.
Ja, ja. Ich kann mich auch noch erinnern, also meine Anfänge waren eigentlich auch nur die Nutzung des E-Mail-Accounts und mittlerweile muss ich auch sagen, eigentlich kann ich es mir nicht mehr wegdenken. Frau Koch, ich nehme an, es war wahrscheinlich bei Ihnen auch ähnlich wie bei mir jetzt, wir sind ja doch im ähnlichen Alter. War das auch so, E-Mail-Account und jetzt die totale Nutzung und Abhängigkeit unter Anführungszeichen?
Na, bei mir war es so, dass ich in Berührung kam 1999, ich kann mich noch genau erinnern, ein Jahr zuvor hatte ich, also 98 bekam ich mein erstes Mobiltelefon, das war ein 6110er von Nokia, da war ich irre stolz und dann bin ich ins Berufsleben eingetreten und habe eben erste Bekanntschaft gemacht mit Intranet, mit E-Mail-Account, mit überhaupt Internetnutzung, dass es zuvor eigentlich überhaupt nicht gab. Also wir hatten auch zu Hause dementsprechend, also keine Geräte eigentlich zu Hause. Und jetzt ist es so unvorstellbar, weil das Tablet ist eigentlich überall mit und ich nutze es zum Einkaufen, ich nutze es zum Recherchieren. Ganz egal, was man braucht, man findet es im Internet und ich kann eigentlich auch heutzutage nicht mehr ohne leben.
Ja, ja. Sie haben jetzt das Stichwort geliefert, nämlich die Telefonie, die Handys, die auf den Markt gekommen sind. Man kann ja wirklich sagen, hier gab es einen flotten Anstieg und Erweiterung und Entwicklung der Telefonie. Ja, Herr Buster, Ihr erstes Telefon, haben Sie da noch erinnert? Also Handy eigentlich, würde ich jetzt gern wissen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Modell es war. Es war ein Alcatel-Handy und hatte noch Antenne zum Ausziehen. Hatte ein Display circa 1x4 cm groß und war damals eigentlich eher Spielzeug. Also ich habe das irgendwo geschenkt bekommen. Es war, glaube ich, ein gebrauchtes Handy. Ans zweite Handy kann ich mich dann schon besser erinnern. Das war das Nokia 3310. Das haben alle Leute extrem cool gefunden, wegen des Snakes-Spielen und ja, das sind eigentlich meine Erinnerungen an die Mobiltelefonie.
Und wenn ich fragen darf, was haben Sie jetzt für ein Handy?
Jetzt habe ich ein Samsung Galaxy 2.
Alles klar, also es ist auch eigentlich eine rasche Entwicklung und Kauf von neuen Medien. Herr Dokolik, Ihr erstes Handy?
War ein Ericsson GH688, ein ziemlich großes Gerät, ebenfalls mit Antenne und konnte an und für sich nur drei Sachen, und zwar telefonieren, SMS schreiben und, was ich sehr cool fand, man konnte sich eigene Klingeltöne komponieren. Das kann mein jetziges Handy nicht. Muss sagen, das war schon sehr, sehr cool. Damit haben wir auch lange herumgespielt. Und dann kamen dann eben auch die klassischen Nokia 3310. Also ich glaube, damals hatte ja jeder ein Nokia-Handy. Und mittlerweile ist es auch ein Samsung Galaxy S2, also ein Smartphone. Ich denke, diese Umstellung haben wir dann alle irgendwann gemacht.
Darf ich nur fragen, wissen Sie, wann Sie es bekommen haben, Ihr erstes Handy? Wie alt Sie da waren?
Ich war 14, also war das im Jahr 2001.
Ja. Sie, Herr Buster, auch?
Ich kann mich nicht erinnern, aber es war auch um die Jahrtausendwende.
Okay, sehr interessant. Ja, vielleicht darf ich noch kurz einen Schwenk zurück machen. Beim Internet waren wir ja vorher und wenn ich nur ganz kurz vielleicht eine Antwort, die Nutzung, wofür nutzen Sie es? Also Sie haben jetzt vorher, Frau Koch, zum Beispiel gesagt, also wirklich auch beim Einkaufen, also kann man das sagen, eben Suchmaschinen, Google, Facebook, wie viele soziale Netzwerke zum Beispiel nutzen Sie, wie wichtig ist Ihnen das?
Also mir ist es sehr wichtig, ich bin auch sehr oft am Tag auf Facebook, aber auf sonst keine
sozialen Plattform.
Sozialen Plattform, danke, mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Genau, also ausschließlich Facebook. Und
sonst wahrscheinlich viel Recherchearbeit durch die Uni.
Genau, Recherchearbeit durch die Uni. Ich kaufe aber auch regelmäßig ein. Ich schaue mir die ganzen Matheunterlagen, Aufgaben meines Sohnes an. Also es ist einfach total breit gefächert.
Ja. Und Herr Buster, Sie, also soziale Netzwerke, auch so wichtig für Sie, oder?
Früher mehr als jetzt. Also ich bin jetzt nicht mehr so lange auf Facebook. Mhm. Also pro Tag schon mehrmals, aber immer nur für kurze Zeit. Und ja, auf jeden Fall war das früher wichtiger für mich. Da war ich auf MySpace dazu mal noch. Mhm. Und ansonsten ja auf jeden Fall so Informationsgewinnung und Dinge nachsehen auf Wikipedia, also das sind so die wichtigsten
Sachen. Was hat den Wandel gebracht? Wieso jetzt eben nicht mehr so die Nutzung so stark wie vorher? Gab es ein Erlebnis, wo Sie gesagt haben, jetzt reicht es mir oder ich will das nicht mehr? Oder?
Es gab kein konkretes Erlebnis, aber immer wieder Eingebungen oder irgendwann einfach die Einsicht, dass es relativ viel Zeit benötigt. Mhm. Und wenn man rausgeht und Dinge unternimmt, hat man, glaube ich, mehr davon.
Ja, da haben Sie es jetzt auch gebracht. Viel Zeit im Internet. Herr Dokolik, wie ist es für Sie und auch soziale Netzwerke sehr wichtig oder eben auch vielleicht reduziert?
Im Vergleich zu früher auf jeden Fall reduziert. Es gab doch die Zeit, wo alle einen MySpace-Account hatten und alle einen StudiVZ-Account hatten und dann Facebook noch so nebenher lief. Das hat sich ja aber ganz allgemein gewandelt. Diese anderen sozialen Netzwerke sterben ja aus. StudiVZ hat, glaube ich, keine nennenswerten Mitglieder mehr, beziehungsweise keine Mitgliederaktivitäten. MySpace grundelt auch nur so vor sich hin. Das heißt, das hat Facebook ja ersetzt. Allerdings, ich muss mich da dem Herrn Habusta anschließen, ich verwende das jetzt auch nicht mehr so wie früher. Ich war früher auch so ein Heavy-User, der jeden Tag dreimal den Status updatet und so. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr, auch aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre auf jeden Fall. Wenn ich etwas poste, dann sind das eigentlich nur Informationen, die ich aus dem Internet ziehe, zum Beispiel interessante Zeitungsartikel oder so etwas und die ich dann teilen möchte mit meinen Freunden. Was die andere Nutzung anbelangt, ich verwende ja auch das Internet so gut wie alles. Das Online-Shoppen versuche ich allerdings zu reduzieren, vor allem nachdem bekannt geworden ist, wie die Arbeitsbedingungen in den Lagerhäusern von Amazon so sind. Ja. Und da versuche ich jetzt doch eher bewusster die Betriebe in der Umgebung zu stärken, vor allem die Klein- und Mittelbetriebe.
Ja. Danke. Abschließend würde ich jetzt eigentlich gerne noch auf das Thema eben Kinder und Medien eingehen. Und Sie drei sind ja alle angehende Pädagogen. Wie ist Ihr Eindruck und jetzt auch, weil Sie gesagt haben, Nutzung einschränken oder eben so, man erfährt dann über Bedingungen, die zum Beispiel in diversen Versandhäusern herrschen beim Online-Versand. Ja, wie wichtig ist es den Kindern, die Nutzung zu erklären und sie auch aufzuklären, beziehungsweise ja, wie soll man umgehen mit Kindern und Medien, Frau Koch?
Also für mich ist es sehr wichtig, auch die Kinder an diverse Geräte heranzuführen, dass man ihnen die Nutzung erklärt, wie sie umgehen, auch die Sicherheitsbedingungen, die damit zusammenhängen. Ich habe auch selber schon eine Medienstunde ausprobiert. Leider Gottes habe ich das alles privat organisiert und die Stunde ist nicht so gelaufen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte, da einfach in den Schulhäusern die Netzbedingungen einfach nicht so vorhanden sind, wie ich mir das vorgestellt hätte. Man ist halt doch sehr eingeschränkt, weil einerseits Medienpädagogik auf der einen Seite, andererseits müssen natürlich die technischen Voraussetzungen gegeben sein, um das auch in die Praxis umzusetzen.
Aber das ist ja nur ein Bereich. Man, wie wir ja auch schon gehört haben, ist ja nicht unbedingt die Technik das Wichtige bei der Medienpädagogik. Also
ja, natürlich.
Man kann sie auch offline, wenn man will.
Genau, ich kann Tafeln verwenden, ich kann Bücher verwenden, Zeitungen verwenden. Natürlich, aber das sind eben vertraute Mittel, die Kinder sowieso regelmäßig oder jeden Tag in der Schule vor sich haben. Und so ist es halt einmal eine spannende Abwechslung, wenn ich mit einem Computer arbeite oder mit einem Tablet. Aber ich bin dennoch dafür, dass man einfach eine gesunde Mischung den Kindern anbietet und einfach jedes Medium im gleichen Ausmaß nutzt.
Herr Dokolik, Mediennutzung, haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit Ihren Schülern? Beziehungsweise, wenn dem nicht so ist, ja, wie gehen Sie auf das Thema zu und sehen das in Verbindung mit Kindern?
Ich habe aktiv noch keinen medienorientierten Unterricht gehalten, habe allerdings beobachtet, wie die Kinder heutzutage auch privat mit ihren Medien umgehen. Und jedes Volksschulkind hat mittlerweile ein Handy, jedes Volksschulkind hat mittlerweile sogar ein Smartphone, die ja recht teuer sind. Und ich halte es für extrem wichtig, dass man hier das Bewusstsein entwickelt und das Bewusstsein schärft bei den Kindern, was es an und für sich bedeutet, mit so einem Gerät umzugehen, was es bedeutet, so ein Gerät zu besitzen und vor allem, wo es herkommt. Man darf nicht vergessen, dass die Kinder ja von der Werbung, muss man ja sagen, sehr beeinflusst sind. Alle wollen sie ein neues Handy, alle wollen sie ein neues Smartphone, aber ich glaube, es ist dann gar nicht klar, wie viel so etwas eigentlich kostet und wo das herkommt. Und dass, wenn man eigentlich noch ein sehr gut funktionierendes Handy hat, man gar kein neues braucht. Und man darf ja nicht vergessen, dass in die Rohstoffe teilweise durch Kinderarbeit hergestellt werden. Also das ist einmal das allererste, wo ich ansetzen würde, dass man den Kindern einfach mal aufzeigt, wo kommen diese Dinge her, was bedeutet es, so etwas zu besitzen, und dass sie einfach ein bisschen überlegen, dass sie vielleicht doch nicht das neue iPhone brauchen, wenn sie eh noch ein altes, funktionstüchtiges haben, sondern dass man auch wirklich die Geräte zweckgemäß verwendet. Ne? Denn heutzutage ist es leider Mode geworden, sobald das neue iPhone rauskommt, dass man das alte, das noch wunderbar funktioniert, weghaut, wenn man das neue will. Es ist ein Image-Objekt geworden, als ein Gebrauchsgegenstand. Das ist wichtig, dass man den Kindern eben auch näher bringt, dass man damit bewusst umgeht.
Ja, Bewusstsein stärken. Mhm.
Ich kann dort eigentlich nur anschließen, was der Herr Dokalik gesagt hat. Stichwort Bewusstsein schärfen. Das kann in allen möglichen Bereichen sein. Ich merke es auch im Unterricht, in der Praxis, wenn oft die Österreich- und Heute-Zeitungen mitgenommen werden aus der U-Bahn und dann in der Klasse herumliegen. Und ich glaube, hier ein kritisches Bewusstsein gegenüber Boulevard zu entwickeln, ist die eine Sache. Dann gibt es noch vor allem dann wahrscheinlich im Jugendalter, Facebook-Status, da gibt es ja Internet-Mobbing bis zum geht nicht mehr, dann im Sekundarbereich. Einfach hier eben Bewusstsein schärfen, einerseits kritisch, zum Beispiel gegen Zeitungen oder Nachrichten, kritisch denken und auch eben hier wie im Mobbing-Bereich zum Beispiel mitfühlend zu denken oder einfach Empathie zu entwickeln und was kann ich jetzt posten über andere Leute, wo soll die Privatsphäre geschützt werden. Das sind alles Dinge, wo man ansetzen muss im Unterricht.
Mhm, ja, gut. Ja, ich sehe gerade, wir sind jetzt eigentlich auch schon beim Ende angelangt. Da möchte ich mich gleich mal bedanken, dass Sie hier waren im Studio. Und ja, abschließend noch kurz gesagt, also ich denke, was man jetzt mitnehmen kann aus dieser Gesprächsrunde ist, dass man auf alle Fälle in der Medienpädagogik das Bewusstsein der Kinder vor allem schärfen muss. Man muss ihnen natürlich auch Hintergrundwissen geben. Und ich denke, was ich da jetzt auch mitgenommen habe von Ihren Statements, das Selbstdenken ist sehr wichtig und darf auch nicht zu kurz kommen. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Kommen. Dankeschön. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke auf für das Interview.
Durch die heutige Sendung führte sie Marie Eisenbock. Interviewpartner waren Beatrix Koch, Bernhard Abuster und Leonhard Dokalik. Aufnahmeleitung, Regie, Ton und Schnitt, die F-Fraktion. Einfach fragen. Dü-dum-dü-dü.